Vor allem, wenn wir auf die letzten 3 Jahre blicken, wir sagen jetzt, heute ist zumindest der Tag, dass die Maske fällt, aber es war für ganz, ganz viele brutal. Menschen sind einsam gestorben, dürften ihre Verwandten nicht mehr sehen in ihren letzten Stunden. Kinder saßen allein und isoliert zu Hause, hatten niemanden, mit dem sie spielen dürften, konnten die Schulen nicht besuchen. Existenzen gingen zugrunde. Das alles sind die Konsequenzen für ganz, ganz viele Menschen. Und genau mit diesen Menschen beschäftigen Sie sich jetzt. Da sind wir auch direkt drin in Ihrem Thema. Ja. Ich möchte dazu noch einen Satz sagen. Karl Lauterbach hat heute gesagt, ja, diese drakonischen Maßnahmen, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben, also Ausgehverbote, Masken tragen, an der freien Luft Kinderspielplätze draußen absperren, das sind Dinge gewesen, die würde man heute nicht mehr machen. Das geht Ihnen nicht weit genug. Das ist auch keine Entschuldigung. Das geht aber auch ganz vielen Menschen, die brutal gelitten haben, nicht weit genug. Und genau um diese Menschen kümmern Sie sich jetzt mit einer Sammelklage. Ja. Erklären Sie uns einmal, was es damit auf sich hat und was Sie erreichen wollen, also, Ihre Kamera.
Sammelklage ist ja das falsche Wort. So was haben wir in Deutschland nicht und das ist auch erstmal nicht der Punkt. Wir haben was ja vollkommen richtig gerade angesprochen wurde, gesehen, dass das vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist. Da, wie man ja auch in dem Einspieler sieht, da laufen Leute im Schnee mit einer Maske durch die Gegend und wollen Kinder dafür bestrafen, dass sie ohne Maske auf dem Schlitten in der Gegend rumfahren. Und dass das zu dem Zeitpunkt keinem absurd vorgekommen ist, sondern dass alle brav mitgemacht haben, das ist der springende Punkt. Jetzt stellen sich die führenden Gestalten hin, so sie sich dann überhaupt noch hinstellen. Herr Drosten hat sich ja aus der Gutachterkommission für die Evaluierung der Maßnahmen huschi-wuschi einfach zurückgezogen. Er wollte da nichts mehr mit zu tun haben. Herr Wieler will mit dem RKI nichts mehr zu tun haben. Der Gesundheitsminister, der das alles nicht nur getragen hat, sondern ins lauteste, größte Horn gestoßen hat, sagt jetzt, na, das würden wir heute, also das waren ja drakonische Maßnahmen. Das waren auch damals schon drakonische Maßnahmen und das ist auch von einem erheblichen Teil der Bevölkerung, aus der Wissenschaft, auch von den Juristen, alles Mögliche angesprochen worden. Und man ist, muss ja auch sagen, öffentlich diffamiert und angefeindet und sonst irgendwas worden. Die Medien haben sich da auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, sodass wir eben zunehmend Leute erleben, die sagen, wie wollen wir das eigentlich aufarbeiten? Politisch bin ich skeptisch, dass das passieren wird, dass da jemand von alleine Konsequenzen ziehen wird. Gesellschaftlich ist der Aufarbeitungsprozess, ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess, der stattfinden wird und den man, glaube ich, auch eben juristisch anschieben muss. Wir haben mit dem Marcel Lute, der ja auch schon ein paar Mal hier war, der hat ja eine Gewerkschaft gegründet und der bietet seinen Gewerkschaftsmitgliedern an, dass wir evaluieren, können wir Schadensersatzklagen gegen den Staat führen für Betriebsschließungen dafür, dass Leute, insbesondere Kinder, psychische Störungen entwickelt haben, auch etwas, was aus Richtung der pädiatrischen Medizin, wenn man denn hingehört hätte, noch lauter hätte man es nicht schreien können, dass genau das passieren wird. Wir haben auf einmal die Kinderstationen voll mit Atemwegserkrankungen bei Kindern, was wir 2,5 Jahre nicht hatten. Auch das ist prognostiziert worden, wenn man den Kindern nicht ermöglicht, ich sag mal, den Ringtausch unter den Ansteckungen durchzuführen, dass sich da eine Welle aufbaut, die sich gewaschen hat. Heute ist veröffentlicht worden, oh, wir müssen mit einem Anstieg von Krebsfällen rechnen, weil die Leute nicht zur Vorsorge gehen konnten. Da erwartet uns auch etwas. Und für all diese Leute, auch Leute, die wirtschaftlich ruiniert worden sind, möchten wir erreichen, dass da eine juristische Aufarbeitung stattfindet und dass eben diese Tatsachen mal auch auf den Tisch kommen, weil wir der Überzeugung sind, wie gesagt, das hätte man nicht nur wissen können, man hätte es wissen müssen und man hat es in vielen Bereichen, so unsere Überzeugung, auch gewusst. Weil wenn man sich mal genau anschaut, wer erzählt hat, dass Masken was bringen, dass die Impfung was bringen, Abstand halten, Lockdown, alles, das sind immer nur Leute, die unmittelbar oder mittelbar vom Staat abhängig gewesen sind und von ihm Geld bekommen haben. Und außerhalb dieser Sphäre hat sich ein viel differenzierteres Meinungsbild gezeichnet. Das gibt ja jetzt sogar der Gesundheitsminister zu, dass das so ist. Und wir wollen erreichen, dass wir diese Fakten vor einem Gericht auf den Tisch bringen, Beweisverfahren durchführen und dann auf der Grundlage entscheiden, ist hier nicht nur, ich sag mal, verfassungswidrig gehandelt worden, sondern wenigstens fahrlässig verfassungswidrig gehandelt worden, sprich Amtshaftung und Staatshaftungsansprüche direkt gegen den Staat.
Sagen Sie uns einmal, wer sind die Menschen, die zu Ihnen kommen? Was sind das für Geschichten, die Sie auch dort erfahren, für Schicksale, die Sie dort erfahren? Und was wollen Sie erreichen, also für uns alle Nicht-Juristen? Was kann man da erreichen? Hohe Geldstrafen oder was stellen Sie sich da vor?
In erster Linie natürlich Schadensersatzzahlungen vom Staat an den Bürger. Es geht aber natürlich auch um ich sag mal, eine gewisse Form von Genugtuung für die Leute. Das Geld ist für die Leute tatsächlich an der Stelle sekundär. Das ist auch das, was zunehmend an uns herangetragen wird. Das sind Leute, die zum Beispiel diffamiert worden sind. Leute, die aus gesundheitlichen Gründen sich nicht haben impfen lassen können, wo halt wirklich alle Ärzte gesagt haben, geht nicht. Leute, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen konnten. Leute, denen der Laden zugemacht wurde und die vor ihrem Ruin stehen und die sich dann haben auch noch dafür beleidigen lassen müssen, dass sie gegen, in Anführungszeichen, die Corona-Maßnahmen, gegen die Corona-Politik gewesen sind. Und das, die wollen sich eben auch nicht abspeisen lassen mit, oh, Entschuldigung, das haben wir alles nicht gewusst. Man muss eben auch die Frage beantworten können, und diese Frage kann politisch keiner beantworten. Wenn man es nicht hätte wissen können, warum gab es dann Leute, die es gewusst haben, die ganz präzise voraussagen können, wie sich das entwickeln wird, was passieren wird und welche Schäden dadurch eintreten. Das quasi von Stunde null.
Was kann das im Einzelfall bedeuten? Das klingt irgendwie, wenn man es versucht zusammenzufassen und zu bündeln, nach Strafen in Milliardenhöhe bis zum Teil. Was schwebt Ihnen davor? Können Sie das greifbar machen?
Natürlich sind die Schäden, die da angerichtet worden sind, wenn man es mal aufsummieren wollte, tatsächlich in der Größenordnung. Wir gehen nicht davon aus, dass so viele Leute tatsächlich in Anführungszeichen sich juristisch so sehr dagegen wehren wollen, dass der Staat dann, Milliarden und Abermilliarden zahlen muss. An dem Schritt sind wir auch noch nicht. Wir wollen bloß eine Möglichkeit haben für die Leute, die sagen, ich möchte es jetzt wissen. Beweisverfahren durchzuführen, also als Vorstufe von einer eigentlichen Schadensersatzklage, wo man sich eben vorm Gericht trifft und sagt, so, wir holen jetzt erstmal die Fakten auf den Tisch, holen uns Sachverständige, die uns Gutachten dazu erstellen, die uns dann sagen können, was hat man gewusst, was hätte man wissen können und was hätte man wissen müssen, was ist eigentlich der wissenschaftliche Status quo. Weil das möchte ich noch mal deutlich machen, weil ja auch Asien angesprochen wurde. Wir wissen von dort, was Maskentragen bringt. Nämlich, wie man so schön sagt, in einem Community-Setting gar nichts. Wenn die Leute in der Bahn oder am Arbeitsplatz oder so eine Maske tragen, dann das hat überhaupt keinen Effekt. Krankenhaus, andere Geschichte, wo die Leute trainiert sind, eine Maske zu tragen, dass sie abschließend sitzt. Aber wenn ich mir anschaue, dass die Leute die Maske in die Tasche gesteckt haben und wieder rausgeholt haben und aufgesetzt haben.
Ja, das ging
haben.
Ja auch so weit, dass im Freien die Maske
verpflichtet getragen also, werden muss. Ja.
Das war ja, während der Pandemie hatte das ja auch noch ganz andere Seiten. Herr Friedrich, würden Sie sich da anschließen? Wollen Sie Antworten auf diese Fragen?
Absolut, absolut. Also die Politik ist uns eine Antwort schuldig. Die muss sich entschuldigen. Wir müssen auch die Gräben zwischen den Menschen wieder schließen und Brücken bauen. Die Kollateralschäden, die in den letzten 3 Jahren geschehen sind, sind gigantisch. Und ich glaube, das ist fast so wie Ost und West damals. Also wirklich die Diffamierung, die Stigmatisierung. Menschen haben ihre Existenz verloren. Kinder haben keine Bildung genießen können und so weiter. Das sind Billionen wahrscheinlich. Und wir wurden wirklich hinters Licht geführt. Wir wurden angelogen. Twitter-Files hat es ja bewiesen, dass Pfizer direkt auch Leute gecancelt hat auf Twitter, dass BioNTech gesagt hat, wir müssen die Kritiker rausnehmen. Es ist ein Unding. Und wie gesagt, Lauterbach muss eigentlich de facto zurücktreten. Wir brauchen eine Entschuldigung, um hier wieder zusammenzukommen als Gesellschaft. Weil was hier passiert ist, ist eigentlich der größte Skandal des neuen Jahrtausends.
Was Sie ansprechen, die sogenannten Twitter-Files. Vieles wird aber gar nicht sozusagen in Geld messbar sein oder aufzuwiegen sein. Das ist natürlich unmöglich, Herr Hawks. Was bedeutet das vor allem für junge Menschen, auch für jugendliche Menschen, auch in Österreich? Waren die Maßnahmen besonders hart? Da hat man eine Strafe beispielsweise bekommen, wenn man Sport im Park gemacht hat, mit mehr als 2 oder 3 Personen. Dann gab es eine Geldstrafe und so. Was bedeutet das für eine ganze junge Generation, die Jahre so verbringen musste?
Also es sind jetzt gerade dazu die ersten Studien rausgekommen, dass man eben mal geschaut hat, wie geht es den Menschen psychologisch jetzt danach? Und es scheint so, als wären bei den meisten keine bleibenden Schäden entstanden, nur bei der jüngeren Generation, bei der Generation Z. Also die genau in diesem Alter, wo man sich vielleicht ein bisschen abkoppelt vom Elternhaus, versucht die Welt zu erkunden, auch Selbstwirksamkeit zum ersten Mal erfährt, genau zu dem Alter wurde das gekappt. Ja? Und die brauchen jetzt Hilfe, das muss man schlicht und ergreifend so sagen. Also die sind natürlich jetzt einerseits in ihren sozialen Fähigkeiten ein bisschen gehemmt und andererseits haben sie natürlich das zentrale Erlebnis des Erwachsenenwerdens genau in diesem Übergang, keine Ahnung, Maturaball, also Abschluss der Schule und so weiter, das haben die alles verpasst. Das sind natürlich wichtige Entwicklungsschritte und dem muss man jetzt unter die Arme greifen. Ja, die haben ja aufgrund von vielen verschiedenen Dynamiken, Demografie, Einkommen, Wohlstandsverteilung und so weiter, sowieso schon relativ schwierige Karten. Und jetzt noch das obendrauf, das ist natürlich sehr, sehr belastend. Und da ist davon auszugehen, dass man denen wirklich auch psychologische Hilfe bieten werden muss, weil die nächste Generation trägt natürlich die Wirtschaft Deutschlands.
Und Sie nehmen aber da die Politik eher aus der Verantwortung, wenn ich Sie richtig verstehe, weil da so ein bisschen Unterstützung muss kommen. Aber Sie haben nicht die harten, drängenden Fragen. Die Frage, wer gesteht sich da die Verantwortung auch ein? Wer zieht Konsequenzen beispielsweise?
Politik ist zu langsam. Das ist das Problem.
Sie haben einfach keine Erwartungen.
Ich bin halt da nicht sonderlich verblendet. Also meines Erachtens war das einzig wirklich Positive an der Pandemie war die Zivilgesellschaft, nicht die Politik. Und ich finde, da muss man auf Stärken spielen und nicht auf Schwächen.
Aber da haben wir ja auch erschreckende Beispiele gesehen. Also ich meine, ich habe mich immer gefragt, wie konnte eigentlich Hitler an die Macht kommen? Jetzt muss ich sagen, durch die letzten 3 Jahre habe ich es gesehen. Und was noch gar nicht angesprochen wurde, wobei, was Sie angesprochen haben, die Übersterblichkeit, wo kommt die auf einmal her?
In keinem Medizin.
Wir haben 32% Übersterblichkeit gehabt im letzten Dezemberwoche. In Großbritannien sind es 11%, vor allem auch bei jungen Frauen. Also es ist eine Katastrophe. Ist es die Impfung? Da muss man Obduktionen durchführen. Ist es Corona ist es anscheinend nicht, weil wir haben kaum noch Inzidenzzahlen. Und diese Übersterblichkeit macht mir große Sorgen. Wenn wir hier 32% Übersterblichkeit hatten in der letzten Dezemberwoche in Deutschland und die Zahlen letztes Jahr waren bei über 20%. Also wir haben hier eigentlich nicht getesteten Impfstoff auf die Menschheit losgelassen. Das ist wie ein Experiment gewesen und wir waren die Kaninchen.
Macht Ihnen das Angst, diese Übersterblichkeit? Auch beispielsweise Kubicki aus der FDP hat gefordert, man müsse mehr Obduktionen durchführen bei Menschen, die in einem Zeitraum nach der Impfung gestorben sind.
Ja, auch Deutschland ist ja dafür bekannt, dass Deutschland sehr wenig Obduktionen macht, das muss man sagen. Da sind die Österreicher ein bisschen weiter vorne. Grundsätzlich ist es aber so, man merkt schon, ich bin kein Mediziner. Es gibt da doch auch sehr intelligente Menschen mit medizinischer Bildung, die das aufarbeiten werden. Ja, also wir sehen es ja auch bei Ihrem Beispiel. Die Aufarbeitung wird jetzt die große Frage sein. Ich würde mir nicht anmaßen, erklären zu wollen, weswegen die Übersterblichkeit jetzt stattfindet. Das wird garantiert ein multifaktorielles System oder einen multifaktoriellen Grund haben. Und so früh schon und mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, daran muss es liegen, das treibt die Diskussion natürlich weg von einer ergebnisoffenen in eine ergebnisgeschlossene Diskussion. Und dann kommen wir wahrscheinlich nie auf die wahre Ursache.
Aber ich glaube, das machen auch nur wenige Leute, die halt wirklich sagen, das muss zum Beispiel die Impfung sein. Es geht ja nicht um die Frage, jetzt schon sagen zu können, was es ist. Bloß, wenn ich mir überlege, wie wenig in 2,5 Jahren Pandemie an wissenschaftlicher Evidenz, nämlich quasi überhaupt keiner, dem Staat ausgereicht hat, die schwerwiegendsten und weitreichendsten Grundrechtseingriffe in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands zu verordnen. Und jetzt liegt da so ein, es ist ja nicht mal mehr der Elefant, der im Raum steht, das ist die gesamte Elefantenherde, die im Raum steht, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und der Staat stellt sich hin, ja, weiß ich eigentlich auch nicht.
Long-Covid. Klima, Hitze war auch schon.
Genau, Klimawandel, Long-Covid, eindimensionale Erklärung für offensichtlich multifaktorelle
Umstände. Also es geht damit darum, ich fasse zusammen, dass man genauer hinschaut. Es geht jetzt nicht darum, eine Lösung zu finden direkt an diesem Tisch, das werden wir heute nicht schaffen, aber es geht darum, genauer hinzuschauen und auch die Stimmen zu hören, die während der Pandemie zu wenig gehört wurden. Das wird in Teilen jetzt auch eingestanden. Viele sagen, ja, das gibt's, das müssen wir. Gediert diese Aufarbeitung, Sebastian, weit genug? Muss die Politik an diesen Schrauben mal stärker drehen, sich dem mehr stellen?
Es wird ja gar nicht richtig aufgearbeitet. Viele haben ja auch ein Interesse daran, dass eben nicht aufgearbeitet wird. Ich fand es zum Beispiel sehr erschreckend, wie leicht man offensichtlich in unserem Land rechtsstaatliche Strukturen aushebeln kann. Das ist ja passiert. Und wie leicht man aber auch den Parlamentarismus aushebeln kann. Ja? Also, dass nicht mehr im Parlament beschlossen wird über solche Maßnahmen, sondern dass in einer Ministerpräsidentenkonferenz diese berühmte MPK-Schalte dann irgendwie so im Hinterzimmer und nachts quasi irgendwie untereinander was besprochen wird, was dann aber gar nicht demokratisch letztlich legitimiert ist durch Politiker mit den entsprechenden Mandaten. Das fand ich beides sehr erschreckend und ich finde auch dieses Modell dieser sogenannten Ministerpräsidentenkonferenz müsste man sich insgesamt mal ansehen, ob man davon noch weiter Gebrauch machen will. Sowas gehört eigentlich nach meiner Auffassung ins Parlament, damit Leute darüber entscheiden, die von uns auch gewählt worden sind.
Das kann ich als Jurist und Freund unserer Verfassung eigentlich gar nicht genug unterstreichen. Und das war auch in den letzten 2,5 Jahren immer wieder ein Argument, zu sagen, dass viele von den Regeln nicht mit der nötigen demokratischen Legitimation geschlossen worden sind. Wir haben einen Bundestag, einen Bundesrat, wir haben eine Regierung, wir haben Landtage, Landesregierungen, wir haben ein Verfassungsgericht, das sind alles Verfassungsorgane. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ein verfassungsrechtliches Nullum. Die existiert nicht. Die hat keinerlei Kompetenz, irgendetwas zu entscheiden. Und nominell dann Entscheidungen durch irgendwelche Regierungen durchzuwinken, nachdem hinter verschlossenen Türen, wo niemand eigentlich genau nachvollziehen kann, wer da was mit wem besprochen wurde, an der Bundesregierung vorbei, sondern am am Bundestag vorbei. Mhm.
Wir bei Bild haben ja eifrig reingeleuchtet, auch in diese Ministerpräsidentenkonferenz, muss man sagen. Sonst wüsste man wahrscheinlich sehr viel weniger noch darüber, was dort wer wie eigentlich vertreten hat. Wer wollte immer weiter verschärfen, wer wollte vielleicht mal lockern, wer wurde wie zurechtgewiesen, von wem. Es kam ja vieles dann auch von ganz oben aus dem Kanzleramt, Frau Merkel, mit den berühmten Virologen, die beraten haben, wo man jetzt heute sagt, naja, heute sind wir alle schlauer. Da muss ich sagen, damals standen da Leute mit tiefer Überzeugung und haben gesagt, so und so ist es und das muss gemacht werden. Quasi so eine Art von Einflüsterung. Und manche haben aber eben auch Politiker dann eben gesagt, naja, ich bin kein Virologe, ich weiß ja nicht. Nicht richtig abgewogen. Was bedeutet das zum Beispiel für andere Krankheiten? Die Leute gehen nicht zur Vorsorge, wir haben es gehört und so weiter und haben sich nur noch auf Corona irgendwie fokussiert und alles andere unter den Tisch fallen lassen. Und im Ergebnis, die moralische Aufladung ist ein großes Problem. Der Riss ging ja mitten durch Familien, dass man gesagt hat, irgendwie, ach, Onkel Heinz lässt sich nicht impfen, der ist wohl eh irgend so ein Aluhutträger, der ist nicht, also ne, so, da es wird
und
auch
es wird ja weiter geimpft. Ja. Es gibt weiterhin beispielsweise, wir haben schon angesprochen, eine Impfpflicht in der Bundeswehr. Es gibt weiterhin, und darüber haben wir hier auch bei Bild berichtet, immer mehr Fälle von Impfschäden, die sagen, ich habe diese und jede wirklich gravierende Beschwerden, seitdem ist mein Leben wirklich eingeschränkt. Halten Sie den Umgang mit diesem Thema für gerechtfertigt?
Ich finde es erstens unverantwortlich, dass man weiter impft, wo wir jetzt doch auch Impfschäden sehen und zwar immer mehr. Und dafür, dass sie anscheinend sehr, sehr selten sind, sind es viele Meldungen, viele Reportagen und viele Beispiele. Und dahingehend muss man darüber berichten, man muss darüber reden, man muss die Impfung erstmal ad acta legen, um zu testen, was ist überhaupt los. Also was führt zu den Todesfällen, warum haben wir so viele Krebspatienten und vor allem, warum haben wir Impfschäden, was ist die Ursache
dafür?
Alle
Medien berichten jetzt darüber, auch die öffentlich-rechtlichen berichten
einmal,
darüber, wie Kliniken, die Menschen mit Impfschäden behandeln sollen, voll sind mit Wartelisten, wo die Menschen keinen Platz finden.
Ja, ist so tatsächlich. Und viele wissen nicht, woher kommt jetzt diese Krankheit. Es sind ja unterschiedlichste Ausführungen. Die einen kriegen irgendwie Herpes Zoster, die anderen haben eine Herzmuskelentzündung, andere haben dann anscheinend Turbokrebs. Und das ist genau das, was Sie vorhin gesagt haben. Einige Wissenschaftler haben ja vor 2-3 Jahren genau vor diesen Entwicklungen gewarnt, dass eine Übersterblichkeit kommt, dass es zu Problemen führen wird, weil dieser mRNA-Impfstoff einfach nicht getestet wurde. Und ihn dann auf die Menschheit loszulassen und dann auch noch mit Steuergeldern den zu finanzieren, das Marketing von Pfizer und Co. zu übernehmen.
Heute hat der Kanzler BioNTech besucht. Und großes Lob ausgesprochen für BioNTech quasi als Retter in der Pandemie. Wie kam das bei Ihnen persönlich an?
Nicht gut, weil das Spiel ist noch nicht zu Ende. Es geht immer 90 Minuten und wir sehen ja, dass da auch große Kollateralschäden entstanden sind, auch gesundheitlich, nicht nur gesellschaftlich. Und BioNTech macht ja auch die Pflege, will ja die Krebsforschung Richtung England aussourcen, hat jetzt hier Milliarden verdient, saßen ja auch in Deutschland an der Goldgrube, sage ich auch immer ein lustiges Beispiel, dass die an der Goldgrube sitzen in Mainz. Und jetzt gehen sie, nachdem sie Milliarden verdient haben, und das kann nicht sein. Also da braucht man auch eine Übergewinnsteuer eigentlich bei BioNTech, weil wir haben den ganzen Schlamassel eigentlich finanziert mit Steuergeldern. Wir haben das
und
Marketing
BioNTech
gemacht.
Ist vor allem nicht in der Haftung.
Null. Genau. Das ist halt auch noch der absolute Hammer. Da habe ich auch dazu ein Video mal gemacht, dass ja in den EU-Geheimverträgen, wir hatten Geheimverträge, muss man sich mal überlegen, von der EU, dass da drin steht, dass die Impfhersteller geschützt werden vor allen Einfeindungen, vor Bußgeldern als auch vor irgendwelchen Verfahren, dass die EU sich schützend vor diese Konzerne stellt. Ich dachte immer, die EU stellt sich vor die Bürger und nicht vor die Konzerne. Das heißt, wenn was sein sollte, zum Beispiel Impfschäden oder Schadensersatzklagen, dann zahlen wir dafür. Und das ist doch ein Unding. Warum Geheimverträge? Erstens das. Wir wissen nicht, was haben wir bezahlt? Ja, was sind die Abmachungen? Und warum muss dann die EU Pfizer oder die ganzen Moderna und so weiter schützen und nicht die Bürger, die jetzt darunter leiden?